die schlechten Ergebnisse bei Wahlen für die Linkspartei, also bei den Europawahlen hat sie auch super schlecht abgeschnitten, führen dann wiederum zu Absatzbewegungen. Also es gibt auch einige prominente Parteimitglieder, die dann ihren Austritt erklärt haben. Das wiederum verstärkt dann dieses Bild nach außen, dass es die Linke eine Verliererpartei ist, die eh nichts mehr erreichen kann. So, und wenn man da so einmal drinsteckt, ist es echt schwer rauszukommen.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zum AK-Podcast. Mein Name ist Gina. Ich sitze hier heute mit Nelly und Helin, allerdings zum zweiten Mal. Wir haben eben den Podcast schon mal aufgenommen und leider ist die Aufnahme futsch. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Wundert euch nicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen gelangweilt oder auch ein bisschen fake klingt. Wir geben unser Bestes, das alles nochmal zu reinszenieren. Wer unseren Podcast häufiger hört, wird die zwei schon kennen. Trotzdem könnt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen. Nochmal.
Ja, ich bin Helin. Ich bin seit Mai bei AK Redakteurin und das ist gerade auch erst die vierte Produktion, bei der ich so richtig am Start bin. Und ich arbeite vor allem zu feministischen Themen.
Und ich bin Nelly. Ich bin seit etwas mehr als 5 Jahren bei AK Redakteurin. Ich schreibe gerne zu internationalen Themen, aber auch zur Geschichte der Linken und ArbeiterInnenbewegung, zu linken Debatten und manchmal auch zu Sport.
Danke euch. Wie die Hörenden vielleicht gemerkt haben, ist im August unser Podcast leider ausgefallen. Beide Redaktionsmitglieder, die mit mir den Podcast aufnehmen wollten, sind leider krank geworden. Wie ihr aber bestimmt auch schon mitbekommen habt, haben wir seit dem 9. September einen weiteren Podcast zu den US-Wahlen gestartet. Den Podcast machen wir gemeinsam mit unseren Schweizer KollegInnen von der WOZ. Moderiert wird der Spaß von AK und WOZ-Autor Lukas Hermsmeier. Den Link zur WOZ und zum Podcast findet ihr natürlich in den Shownotes und wer bis zum Ende dran bleibt, bekommt sogar noch einen kurzen Ausschnitt zu hören. An dieser Stelle auch nochmal kurz die Anmerkung. Wir können diesen Podcast und den Podcast zur US-Wahl nur dank euch, unseren AbonnentInnen, machen. Falls ihr AK also noch nicht abonniert habt, ist jetzt ein ganz toller Moment, das zu tun. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. So, jetzt wo wir das Organisatorische durch haben, wie geht's euch denn heute? Wie läuft die Produktion von AK 707 an diesem Freitag, den 13.?
Ja, mir geht's gut. Das war von den AK-Wochen, von den wenigen AK-Wochen, die ich bisher erlebt habe, auf jeden Fall eine der anstrengenderen. Aber es war auch sehr lustig und lebendig und ich bin insgesamt auch sehr zufrieden mit der Ausgabe. Also ich finde, wir haben wieder sehr viele interessante Texte mit dabei. Einige habe ich auch schon gelesen und auf viele andere bin ich sehr gespannt. Und ja, in der Redaktion gab es diese Woche auch viele gute Nachrichten und viel Gossip auszutauschen. Und es hat mir deshalb auch gar nichts ausgemacht, dass ich ab und zu mal neben den RaucherInnen in einer Rauchwolke stand. Und ja, wie war es denn bei dir, Nelly?
Ja, es ist, wie Gina ja gerade schon erwähnt hat, Freitag der 13. Freitag früher Nachmittag. Man muss dazu wissen, dass wir sonst früher aufnehmen, also meistens am Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt ist es eben der Freitag und der Freitag ist ein besonderer Tag in der AK-Woche, weil es ist der letzte Tag der Produktion. Was bedeutet, dass man einerseits schon ein bisschen erschöpft ist, weil die AK-Woche wirklich immer sehr intensiv ist. Also klar, weil wir viel zu tun haben, aber auch, weil wir uns leider alle auch noch super verstehen miteinander und deswegen abends immer sehr lange zusammensitzen und quatschen. Der Freitag in der AK-Woche ist aber auch der Tag, an dem so eine gewisse Wuseligkeit herrscht, weil man in der Regel da nicht mehr an Texten sitzt, aber eben ganz viele kleine Handgriffe zu tun sind, die für eine Zeitungsproduktion auch sehr wichtig sind. Also beispielsweise machen wir freitags unsere sogenannte UK, die Überschriftenkontrolle. Da hängen dann schon alle Seiten gelayoutet an der Wand und wir gucken uns nochmal die Titeleien an. Und genau, darüber hinaus gibt es eben auch noch viele kleine Sachen, die zu erledigen sind. Ich mag den Freitag und ja, insofern, mir geht's gut. Ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Soweit.
Okay. Diesen Monat macht ihr ja mit der Linkspartei auf. Im Untertitel heißt es neue Mitglieder, neue Strategien, alte Probleme. Sind nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht also die GenossInnen noch nicht dem Morgenrot entgegengezogen?
Nein, also das kann man leider wirklich nicht sagen. Ich denke, dass das auch die meisten mitbekommen haben werden. da ist ja einmal sozusagen das Offensichtliche, das man auch an Zahlen ablesen kann. Also bundesweit dümpelt die Linkspartei in Umfragen bei 3% herum. Und man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass es ja eine Partei ist, die auch bei Bundestagswahlen schon mal zweistellig war. Ein noch dramatischeres Bild zeigt sich allerdings, wenn man dann so ein bisschen reinleuchtet, beispielsweise in die ostdeutschen Bundesländer. Da fanden ja gerade Landtagswahlen statt in Sachsen und in Thüringen. In Sachsen ist die Linke nur noch deshalb im Landtag vertreten, weil sie 2 Direktmandate erringen konnte. Und es gibt in der sächsischen Verfassung so eine Grundmandatsklausel, wobei in der sächsischen Verfassung weiß ich nicht, aber es gibt sozusagen im Wahlrecht eine Grundmandatsklausel für Sachsen, die besagt, dass man bei 2 Direktmandaten dann trotzdem, auch wenn man unter der 5%-Hürde bleibt, entsprechend des prozentualen Wahlergebnisses im Landtag vertreten ist. Genau, und die Linke ist dort eben unter 5% gerutscht und jetzt nur wegen der 2 Direktmandate noch im Landtag vertreten. In Thüringen hat sie immerhin noch ein zweistelliges Ergebnis erreichen können mit 13%, was jetzt nicht viele Landesverbände noch für sich sagen können von der Linkspartei. Allerdings ist das ein dramatischer Einbruch, denn bei den letzten Wahlen 2019 hatte die Linke in Thüringen über 30%. Also sie hat sich mehr als halbiert. Und wie sicherlich auch viele wissen, ist Thüringen ja auch das einzige Bundesland, wo die Linke jemals einen Ministerpräsidenten hatte, Bodo Ramelow. Der ist jetzt krachend abgewählt worden. In Brandenburg stehen noch Landtagswahlen an, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufzeichnen. Und da droht der Linken auch der Rausschmiss aus dem Landtag, also das Rutschen unter die 5%-Hürde. Und das ist wirklich dramatisch, wenn man sich da vor Augen führt, dass das eine Partei ist, die vor 15 Jahren in Brandenburg noch Wahlergebnisse wie 27% hatte. Also das ist wirklich ein großer Einbruch. Aber das ist ja auch nur die Wahlebene. Darunter gibt es eine starke Unterströmung, die sozusagen schon sehr lange an der Erosion der Partei gearbeitet hat. Beispielsweise in Ostdeutschland hat die PDS, also eine der Quellparteien, aus der dann die Linkspartei hervorgegangen ist, in den 90er Jahren und auch noch in den Nullerjahren teilweise so das besetzt, was Gramsci mal den vorpolitischen Raum genannt hatte. Das ist eben in ganz großen Teilen Ostdeutschlands weggebrochen. Und das ist wirklich dramatisch, weil das ist etwas, wenn das einmal weg ist, dann kann man es nicht einfach so wieder aufbauen. Und es ist dann viel schwieriger sozusagen, dass so ein Zustand sich wieder zu erkämpfen. Hinzu kommt, dass die Linke in so einer Abwärtsspirale gefangen ist, aus der man echt schwer rauskommt, wenn man einmal drinsteckt. Also ich versuche es mal ganz kurz zu skizzieren, was ich damit meine. So, also sie hatte jetzt in den letzten Jahren auch durch den großen Streit mit dem Wagenknechtlager so das Image, ja, das hat die Partei, die sich nur streitet, aber nichts gebacken kriegt. Führt natürlich zu schlechten Ergebnissen. Die sind jetzt auch noch mal schlechter geworden, weil das BSW, also die Partei, die es dann abgespalten hat oder die aus der Abspaltung hervorgegangen ist, Bündnis Sahra Wagenknecht, natürlich auch WählerInnen mitgenommen hat und auch Mitglieder teilweise. Ja, die schlechten Ergebnisse bei Wahlen für die Linkspartei, also bei den Europawahlen hat sie auch super schlecht abgeschnitten, führen dann wiederum zu Absatzbewegungen. Also es gibt auch einige prominente Parteimitglieder, die dann ihren Austritt erklärt haben oder die auch jetzt noch zum BSW rüber machen. Das wiederum verstärkt dann dieses Bild nach außen, dass die Linke eine Verliererpartei ist, die eh nichts mehr erreichen kann. So, und wenn man da so einmal drinsteckt, ist es echt schwer rauszukommen. Wobei ich auch neben all diesen quasi Schilderungen der Krisenerscheinungen, mit denen die Linke zu tun hat, erwähnen möchte, dass es immer noch eine Partei ist, die 50.000 Mitglieder hat. Das ist keine kleine Partei und dass sehr viele dieser Mitglieder auch extrem engagiert sind und ihre Partei auch nicht aufgeben wollen. Und dass auch einige neue Mitglieder hinzugekommen sind. Etwas, was wir auch in unserem Schwerpunkt thematisieren, wo wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch Teil sozusagen dieser Zustandsbeschreibung.
Mhm. Nelly, du hast ja mit Jan Ole gemeinsam einen Artikel zum Schwerpunkt geschrieben, in dem ihr auch noch etwas mehr auf die alten Probleme, die im Untertitel auftauchen, eingeht. Kannst du diese alten Probleme einmal ein bisschen umreißen?
Ja, also um das zu verstehen, was wir damit meinen, ist, glaube ich, wichtig, sich nochmal die Entstehungsgeschichte der Partei in Erinnerung zu rufen. Also die Linke ist entstanden als Vereinigung aus der PDS und der WASG. Die PDS, das war die Partei, die sozusagen aus der SED hervorgegangen ist nach der Wende, aber die viel mehr war als jetzt einfach nur eine Nachfolgerpartei der SED. Die haben sich auch sehr kritisch sozusagen mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt. Und das war aber die Partei, die über Jahre hinweg eigentlich so die Anwältin der Menschen im Osten war und der kleinen Leute, also der sogenannten kleinen Leute. Genau, das war die PDS. Und dann gab es eben die WASG, die ist wiederum entstanden im Kontext der rot-grünen durchgeboxten Agenda 2010, also dieser gigantischen Zerstörung eigentlich des Sozialstaates, Einführung von Hartz IV und so weiter. Und damals hat es natürlich, dass es eben unter Schröder, also einem sozialdemokratischen Bundeskanzler passiert ist, hat zu ja ein bisschen Rumoren geführt unter einigen GewerkschafterInnen und auch einigen SozialdemokratInnen. Daraus ist die WASG aber eben eher in Westdeutschland hervorgegangen. Und beide haben sich dann zur Linkspartei vereinigt. Und dass das gelungen ist, das war schon eine, ja, auf eine Art beeindruckende Leistung. Ja, also dass da sehr verschiedene Linke, die auch aus ganz unterschiedlichen Traditionen kamen, so zu einer gesamtdeutschen Linkspartei sich vereinigt haben. Und in den ersten Jahren hat es auch dazu geführt, dass die Linkspartei sehr gute Wahlergebnisse eingefahren hat und so eine ja, Ausstrahlung hatte, als es halt die oppositionelle Partei in Deutschland. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass die Deutsche Linke zu dieser Zeit im Ausland sehr bewundert wurde. Also das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen, aber sie galt Ende der Nullerjahre als quasi das große Vorbild auch für Linke in anderen europäischen Ländern. Ein Beispiel, also Jean-Luc Mélenchon, den ja viele kennen, weil er ja auch der Vorsitzende und auch Kandidat oft von La France Insoumise ist. Der hatte vor La France Insoumise eine Partei gegründet. Und 2008 war das die Partie de Gauchis und die hieß halt nicht zufällig so wie die Linkspartei in Deutschland, sondern es war ganz bewusst, weil er das sozusagen nachahmen wollte, weil das so als ja auch nachahmenswert galt. Aber auch schon damals konnte man sehen, wenn man wollte, und das war damals auch schon ein bisschen Thema, dass das vielleicht nicht ewig funktionieren kann. Also unter einigen Linken in der Linken gab es damals schon diese Formulierung, die ich eigentlich immer noch treffend finde. Also die Linke, das sind mehrere Parteien in einer. Und damit war gemeint, dass wirklich fundamental verschiedene Ideen davon, wofür eine linke Partei da ist, wie sie funktionieren soll, wie sie aufgebaut sein soll, da zusammentrafen und eben oft so nebeneinander her existiert, obwohl sie teilweise sich irgendwie widersprechen. Ja? Und das hat dazu geführt, dass es 2012 schon mal fast zu einer Spaltung kam beim legendären Göttinger Parteitag. Und das wurde dann knapp verhindert. Allerdings um den Preis, dass die Gräben sozusagen, die da bei diesem Göttinger Parteitag offensichtbar geworden waren, dass sie halt zugeschüttet wurden, aber die zugrunde liegenden inhaltlichen und strategischen Fragen eigentlich ungeklärt geblieben sind, teilweise bis heute. Das ist dann aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil dann kam erst mal so ein paar Jahre so von Stagnation. Also es ging nicht mehr so wirklich bergauf, auch bei Wahlergebnissen nicht, aber es ging jetzt auch nicht wirklich bergab. Dann kam halt der Konflikt mit dem Wagenknecht-Lager und schließlich die Spaltung. Mit der Spaltung aber hat sich das Problem nicht in Luft aufgelöst, weil es ja sozusagen von Anfang an in der Linkspartei angelehnt war. Und das ist eben auch so das Widersprüche daran, weil es ja auch eine Zeit lang ihre Stärke war, dass sie nämlich sehr heterogen ist und dass auch ohne das Wagenknecht-Lager jetzt verschiedene ja, Vorstellungen weiterhin existieren in der Linkspartei, die sich teilweise, die eigentlich kaum zusammenzubringen sind.
Ja, danke schön für den Überblick auf jeden Fall. Da steht den GenossInnen ja noch einiges an Diskussionen bevor, beziehungsweise auch nachzuholen. Du hattest ja eben schon die Mitgliederanzahl angesprochen und auch das Thema Neueintritte. Geben diese Neueintritte denn Hoffnung?
Ja, ich würde sagen schon. Es gab definitiv neuen Schwung nach den Neueintritten. Und das geht ja auch so ein bisschen aus den Beiträgen der Basisorganisationen hervor, die im Schwerpunkt auch zu Wort kommen. Also ich habe da schon rausgelesen, da tut sich gerade sehr viel, da ist sehr viel Bewegung, sehr viel Tatendrang, auch wenn nicht alles nach außen dringt, also vor allem das, was im Lokalen passiert. Und sonst denke ich, dass vieles trotzdem auch an der Aufarbeitung dieser alten Probleme hängt und daran, ob und wie die Linke ihre Standpunkte und ihre Kernforderungen auch wieder richtig nach außen und in die Gesellschaft tragen kann. Also Nam Du Nguyen hat ja zum Beispiel in Leipzig diese Haustürkampagne gemacht und war damit sehr erfolgreich. Es wurden zwei Direktmandate erkämpft und das ist wirklich so ein sehr großer Aspekt, also dieses mit Leuten wirklich in den Kontakt zu treten, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Also das klingt jetzt vielleicht so basic, aber es ist wirklich eigentlich so eine Kernaufgabe und eigentlich auch das, was linke Politik ausmachen sollte.
Also ja, ich denke auch, dass Neuantritte natürlich Hoffnung geben auf eine Art und dass auch sowas wie jetzt die Kampagne, die Helene gerade erwähnt hat, also die Wahlkampagne von Namdo Nguyen in Leipzig, die eben zum Erringen des zweiten Direktmandats neben Julian Nagel geführt hat, dass das auch etwas ist, was total interessant ist, weil das so eine Art von Wahlkampf ist, den die Linke vielleicht jetzt nicht so geführt hat bisher und wo man sich überlegen kann, okay, könnte das ein Modell sein, zum Beispiel für die Bundestagswahl nächstes Jahr. Aber ich denke, dass das alles, also vor allem jetzt auch Neueintritte, trotzdem sozusagen nicht die Partei ja von der Aufgabe entheben, Dinge zu klären. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass der Rückzug von Janine Wissler und Martin Schürdewan, also den aktuellen Parteivorsitzenden, die ja angekündigt haben, bei dem Parteitag Mitte Oktober in Halle nicht erneut zu kandidieren, dass es auch Ausdruck davon ist, dass denen es nicht gelungen ist, mit einer sehr widersprüchlichen Situation umzugehen, die nach der Spaltung entstanden ist. Nämlich einerseits der absolut berechtigte und nachvollziehbare Wunsch, Einigkeit zu demonstrieren und auch nach außen zu zeigen, okay, wir streiten uns jetzt nicht mehr, wir haben uns jetzt jahrelang gestritten, aber jetzt ist die Spaltung quasi sauber vollzogen worden und ab jetzt sind wir wieder für euch da. Einerseits, aber andererseits eben auch, dass es in der Partei auch ohne Wagenknecht sehr viele inhaltlich und strategisch disparate Vorstellungen gibt und sozusagen da das zu moderieren und da eine Balance zu finden zwischen einerseits ja der nötigen Einigung, die man irgendwie zeigen muss und andererseits der nötigen Klärung, das ist eine Aufgabe, das ist den beiden eben nicht so gut gelungen und es wird, glaube ich, auch vieles davon abhängen, was für Weichenstellungen dann da stattfinden in Halle bei dem Parteitag und ob einer neuen Parteiführung das besser gelingen kann.
Es gab ja auch einige Austritte aus der Partei. Helene, du hast zum Thema Linke MeToo recherchiert. Kannst du einmal zusammenfassen, was sich hinter diesem Schlagwort verbirgt?
Ja, also das ist ein Hashtag, unter dem Betroffene in den sozialen Medien auf Erlebnisse mit Sexismus und mit Gewalt in den Strukturen der Linkspartei aufmerksam gemacht haben. Und den gibt es schon seit 2021, aber so richtig explodiert ist das Thema dann mit dem Spiegelbericht, der im April 2022 erschien und in dem Betroffene in Hessen über Vorfälle in der Linken erzählt haben. Und es ging dabei eben auch darum, wie damit in der Partei umgegangen wurde. Und es hat sich halt sehr schnell gezeigt, dass viel Täter-Opfer-Umkehr betrieben wurde, dass vieles unter den Teppich gekehrt wurde und manche Betroffene sogar von Parteigenossen wegen Verleumdung angezeigt wurden. Und das sind nur einige Dinge, die nach außen gedrungen sind. Wahrscheinlich war da auch noch viel mehr als das. Jedenfalls hat Linke MeToo eine weitere Krise in der Linkspartei ausgelöst, die dann spätestens mit der Veröffentlichung dieser Fälle natürlich auch unter Druck stand, schnell zu reagieren.
Du hast ja vor allem dazu recherchiert, weil von der Parteispitze, die ja auch Nelly eben schon erwähnt hat, eine Aufklärung dessen versprochen wurde. Gab es diese Aufklärung?
Es wurden zumindest einige Maßnahmen getroffen. Also unter anderem wurden Vertrauensgruppen auf Bundes- und Landesebene eingerichtet. Es wurde die Feministische Kommission gegründet. Es wurden Workshops entwickelt und durchgeführt. Und es wurde beim letzten Parteitag 2023 auch mit großer Mehrheit einen Leitfaden beschlossen. Ein Leitfaden für den Umgang mit Sexismus und Gewalt, der von der Feministischen Kommission über längere Zeit erarbeitet wurde. Also es sind auf jeden Fall einige Angebote da, einige Anknüpfpunkte, aber ob diese Angebote auch angenommen werden, hängt natürlich auch davon ab, ob dieses Vertrauen auch wieder aufgebaut werden kann, weil viele sind ja auch ausgetreten, nachdem sie sehr lange versucht haben, intern was zu lösen und zu bewegen und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie gemerkt haben, es geht irgendwie nicht mehr weiter für sie in der Linkspartei und die sind halt immer wieder auf Abwehr gestoßen, auf Enttäuschung durch Parteigenossen und sind dann eben ausgetreten. Und darüber hinaus geht es natürlich auch vor allem um so eine ganz grundlegende Veränderung, die in der Linkspartei stattfinden muss. Also die Gewalt passiert ja nicht einfach so und bei den Fällen geht es ja auch nicht nur um die einzelnen Täter in den verschiedenen Bundesländern, sondern auch um patriarchale Strukturen, die sowas überhaupt ermöglichen und unter denen es überhaupt normalisiert ist, dass Übergriffe und Sexismus passieren. Und daran muss in erster Linie gearbeitet werden. Also Katrin Gebel vom Parteivorstand, mit der ich ja für den Artikel im Schwerpunkt auch gesprochen habe, hat so formuliert, sie meinte, wir alle sind verantwortlich für die Parteikultur. Also so eine Annäherung von wegen dieser Fall irgendwo in Bayern oder so hat mit mir nichts zu tun, ist falsch, weil alle eigentlich daran arbeiten müssen. Und das fängt schon damit an, dass man bei subtileren Formen von Sexismus und von Abwertung eingreift und das halt nicht durchgehen lässt. Und ich finde, dieser ganze Umgang der Linken hat ja eigentlich auch gezeigt, dass da schon bevor die Fälle öffentlich wurden, extrem viel falsch gelaufen ist und dass die Partei anscheinend keine richtigen Kompetenzen und keine richtigen Konzepte hatte, um das Parteiumfeld sicher zu gestalten und eben wirklich diesem feministischen Anspruch gerecht zu werden. Und es musste quasi erst linke MeToo passieren, damit sich da überhaupt etwas tut. Aber jetzt tut sich wenigstens was und ich denke, die nächsten Jahre wird sich auch entscheiden, ob eine Aufarbeitung nun wirklich stattgefunden hat oder ob sie auch erfolgreich war.
Okay, danke dir auf jeden Fall für die Zusammenfassung.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Kaspar Schaller hat ebenfalls einen Artikel zum Schwerpunkt geschrieben. Er hat für euch und auch für uns die ganzen Positionspapiere gelesen und sie für euch zusammengefasst. Dementsprechend jetzt die Frage, was kam denn da raus und hat die Linke jetzt endlich die Strategie gefunden, um aus der Krise zu kommen?
Nee, also hat sie noch nicht. Ich denke, es konnte schon sein, dass auf dem Parteitag in der Halle da gewisse Richtungsentscheidungen getroffen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will nur mal so ein paar Stichpunkte liefern sozusagen, damit ihr euch vorstellen könnt, worum es da geht. Also in Rede steht beispielsweise eine stärkere Konzentration auf bestimmte Themen, auch auf bestimmte Regionen und bestimmte WählerInnenmilieus. Was auch sehr beliebt ist im Moment, ist, dass man sich überlegt, sich stärker als sogenannte Kümmererpartei auszurichten. Also so, das ist der Begriff, der da sehr häufig verwendet wird. Ist ein bisschen angelehnt an das, was die KPÖ derzeit in Österreich macht. Also die haben beispielsweise in Graz die Bürgermeisterin stellen, wobei man dazu sagen muss, dass das jetzt auch kein neues Konzept ist. Das gab es früher an der Linken auch schon und auch schon bei der PDS. Das ist eigentlich eher eine Wiederentdeckung als jetzt eine Neuerfindung. Und das wird dann häufig mit so Mottos wie Handeln statt Reden oder so besprochen. Es gibt eine AG in der Linkspartei, die ist, also das gibt es auch schon länger, aber die sich jetzt verbreitert, die Linke hilft, die sich sozusagen vorgenommen haben oder das auch schon praktizieren, dass sie Menschen so ganz konkret unterstützen, beispielsweise mit Sozialberatung oder Mietrechtsberatung oder auch konkret mit Geld manchmal. Ja, also es gibt dann die Idee, dass man über so einen Sozialfonds Menschen auch unterstützt, die sich gerade eben keine Waschmaschine leisten können oder so. Und damit zusammenhängend, was ich total interessant finde, wird es auf dem Parteitag auch, also ich habe schon von mindestens einem Antrag gehört, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich mehrere geben. Es wird mit Sicherheit Thema sein, gibt es eben den Vorschlag, die Abgeordnetendiäten zu begrenzen. Ja, etwas, was jetzt auch überhaupt keine neue Idee ist, sondern eine sehr, sehr alte in der Arbeiterbewegung. Die geht nämlich auf die Pariser Kommune zurück und es gibt auch wenige linke Parteien, die das praktizieren und genau in der Linken hatte sowas bisher keine Chance, aber jetzt sozusagen, wo sie kurz vorm Abgrund steht, wird ernsthaft darüber nachgedacht, es doch nochmal auszuprobieren und die Idee ist, dass man eben die Diäten der Abgeordneten der Linken begrenzt auf einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn, alles was darüber hinausgeht, könnte dann beispielsweise in so einen Sozialfonds fließen, aus dem dann Menschen unterstützt werden. Gut, aber jetzt nochmal zu der Frage mit den Strategiepapieren und Positionspapieren. Also das sind auch Vorschläge, die da sozusagen teilweise auftauchen, aber sehr viele dieser Strategiepapiere oder dieser schriftlich geführten Diskussion über die Ausrichtung der Linkspartei ist auch viel abstrakter und findet mehr auf so einer metapolitischen Ebene statt. Und genau deswegen hatten wir auch die Idee, dass ein Autor das zusammenfassen könnte, weil es geht wirklich um sehr viel Papier und kein Mensch kann das alles lesen. Und ich finde den Text auch deshalb so lesenswert, den Kaspar da geschrieben hat, weil der auch auf eine gewisse Weise, also einerseits ist er eine gute Serviceleistung, weil man wirklich einen ganz guten Überblick bekommt, aber er spiegelt auch so ein bisschen diese Verzweiflung wieder, die Kaspar beim Lesen und sich da durcharbeiten dann irgendwann hatte, weil es wirklich wahnsinnig viel ist und man Schwierigkeiten hat, durchzublicken. Und das finde ich halt auch interessant, weil es ein bisschen, also erstens ist es halt das Gegenteil von Handeln statt Reden. So. Und zweitens muss man sich ja schon auch fragen, und das ist in der Linken wirklich sehr verbreitet, dass wenn es irgendwie Krisen gibt und also wie gesagt, das ist jetzt ja auch schon ein jahrelanger Zustand, dann gibt es eben immer ganz viel Papier und ganz viel so Papier- und Schriftdiskussion. Und da muss man sich irgendwie schon fragen, also für wen ist das eigentlich alles? Also wer adressiert sich da eigentlich? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 50.000 Parteimitglieder diese ganzen Texte lesen. Und es ist irgendwie schon auch so ein bisschen Ausdruck vielleicht von was und vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems, dass das so sehr starker Teil der Diskussionskultur der Partei ist, dass man immer sehr viel schreibt. Genau. Ich möchte an der Stelle aber vielleicht auch nochmal einen anderen Punkt erwähnen, weil wir jetzt hier so sehr viel über die Defizite der Linkspartei und ihre Krise und ein bisschen auch die Planlosigkeit und so sprechen. Ich finde, das ist schon gut, dass wir da mal so einen Fokus drauf werfen. Aber es ist natürlich etwas, was nicht nur die Linkspartei betrifft. Also das war immer schon so, dass es ein Wechselverhältnis gab von Linkspartei und auch radikaler Linker und sozialen Bewegungen in beide Richtungen. Und in gewisser Weise Linkspartei natürlich, also es gibt Sachen, die sind sozusagen strukturell in ihr angelegt, aufgrund eben der Entstehungsgeschichte und wie sie mal gedacht waren so. Aber vieles ist natürlich auch ein Spiegelbild einfach der Lage der gesellschaftlichen Linken und auch der radikalen Linken, die ja auch gerade eigentlich in einer Art Krise steckt und vieles ausprobiert, was nicht funktioniert hat und vieles auch gar nicht mehr ausprobiert, weil es ja auch etliche Gruppen und Strukturen gibt, die eigentlich ja ziemlich eingeschlafen sind. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also es ist jetzt wirklich kein Problem, was die Linkspartei alleine betrifft und auch keins, was sie nur mit sich ausmachen sollte, weil ich finde, dass vielleicht zuletzt, dass wir uns auch noch mal klar machen müssen, dass eigentlich alle Teile der Linken auch eine Art, also ein Interesse daran haben sollten, dass es eine starke linke Partei gibt. Denn die Linkspartei ist die einzige Partei, die beispielsweise jetzt gerade bei diesem ganzen Abschiebe-Hetz-Diskurs eben nicht mitmacht. Insofern finde ich schon, haben wir alle ein Interesse daran, dass die Linke nicht untergeht. Aber ja, ob die Partei so, wie sie eben jetzt gestrickt ist, ideal ist, das würde ich doch sehr bezweifeln.
Außerdem habt ihr ja auch noch mit Menschen aus der Parteibasis gesprochen, also aus Kreis- und Landesverbänden. Gibt es dort so was wie eine homogenere Position dazu, wie es in der Linken jetzt weitergehen könnte?
Nee, absolut nicht. Also die Basis der Linken ist eben sehr heterogen. Wie ich ja vorhin auch schon versucht habe zu erklären, ist das ja auch eine Stärke der Partei, aber eben auch ein bisschen ihr Problem. Genau, aber dementsprechend ja, heterogene Basis, viele verschiedene Positionen, klar, und können wir gespannt sein, was da in Halle passiert und sich da auch in den Debatten dort wiederfinden wird. Was allerdings alle, die wir so befragt haben, und auch das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Partei, ne, muss man auch nochmal dazu sagen, ist eben eine große Partei, 50.000 Mitglieder, gibt entsprechend viele Basisorganisationen, Kreisverbände, Arbeitsgemeinschaften. Wir haben jetzt 5 Stimmen eingefangen. Hätten wir mehr eingefangen, hätten wir wahrscheinlich noch viele Positionen mehr dort abbilden können. Aber was sie auf jeden Fall alle eint, ist, dass sie um ihre Partei kämpfen wollen und nicht bereit sind, sie aufzugeben. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den Helin ja vorhin auch schon angesprochen hat. Da ist schon auch noch Bewegung an der Basis der Partei und sind viele engagierte Mitglieder, die echt viel versuchen und die sich jetzt noch nicht geschlagen geben wollen.
Okay, ja, danke euch auf jeden Fall. Ich fand, das waren sehr viele spannende Perspektiven und Anknüpfungspunkte. Ich fühle mich auf jeden Fall besser gerüstet für den nächsten Wahltalk. Wie immer haben wir natürlich aber auch noch allerhand mehr in der neuen Ausgabe. Wir fangen jetzt erstmal mit 2 Meldungen der Antifa-Nachrichten an und weitere findet ihr wie immer bei uns in der Zeitung.
Es ist 13.12 Uhr. Sie hören nun die Antifa-Nachrichten.
Rechte Tötungsdelikte. Das LKA Nordrhein-Westfalen hat 30 Gewaltdelikte aus den Jahren 1984 bis 2020 mit Todesopfern auf einen möglichen rechten Hintergrund überprüft. Grund für die Untersuchung der Altfälle war die Neueinstufung des Dreifachmords von Overath im Jahr 2003, der im April 2022 als rechtsextremes Tötungsdelikt anerkannt wurde. 7 der 30 Fälle wurden nun als Fälle mit politischer Tatmotivation eingeordnet. Unter anderem geht es um einen Fall im Ort Welbert aus dem Jahr 1995. Der Obdachlose Horst P. wurde dort nachts schlafend auf einer Parkbank von einer Gruppe angegriffen und getötet. Außerdem wird ein Fall aus Bochum von 1997 neu bewertet. Damals starb der Rentner Josef Anton G. nach einem Angriff von zwei Männern mit einem Stahlrohr. 2005 wurde der Dortmunder Punker Thomas Schmuddel S. von einem 17-Jährigen erstochen. Auch hier wurde nun ein rechtes Tatmotiv anerkannt. In allen drei Fällen wurden die Täter festgenommen. Medien hatten auch über Ermittlungen zu rechten Hintergründen der Taten berichtet. Es kam zu Verurteilungen. Dennoch tauchte das rechtsextreme Tatmotiv danach nicht in der Polizeistatistik auf. Im Dortmunder Fall kam der Täter schon nach wenigen Jahren jugendhaft auf freien Fuß. Innenminister Herbert Reul teilte mit, dass die Kriminalstatistik nun teilweise korrigiert werden solle. Bemerkenswert ist, dass der Brandanschlag von 1984 in Duisburg nicht als rechtsmotiviert eingestuft wurde. Damals waren 7 Mitglieder einer türkischen Familie in den Flammen ums Leben gekommen. Erst 10 Jahre danach wurde die Täterin verurteilt. An ein rassistisches Motiv der Brandstifterin glaubt die Polizei bis heute nicht. Der Fall wird im Abschlussbericht als Pyromanen Duisburg abgekürzt. Dass die Tat rechtsmotiviert gewesen sein könnte, wird knapp mit einem Nein dementiert. Quelle: Ostsee-Zeitung in die Media. Freunde und Helfer in Thüringen. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen weitere Thüringer Polizeibeamte. Sie sollen Dienstinformationen an die Neonazi-Gruppe Knockout 51 weitergegeben haben. Oberstaatsanwalt Thomas Riebel sagte T-Online, man habe zwischenzeitlich gegen 10 Beschuldigte ermittelt. Einige Polizeibeamte seien zwar entlastet worden, doch seit Mitte Juli gäbe es neue Beschuldigte. Jetzt wird wieder gegen 5 Beamte und einen ehemaligen Beamten ermittelt. Dem Polizisten, der inzwischen aus dem Dienst entfernt wurde, wird auch die Mitgliedschaft in der Neonazi-Gruppe vorgeworfen. Im Juli wurden 4 Neonazis von der Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht Jena zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie Mitglieder der neonazistischen Knockout 51-Gruppe waren. Die Angeklagten standen in Kontakt zu den Polizisten. In abgehörten Gesprächen hatten sie die Polizisten als Kumpel oder gute Kontakte bezeichnet. Die weitergegebenen Dienstgeheimnisse spielen laut Informationen von T-Online auch in verwandten Verfahren des Generalbundesanwalts gegen mutmaßliche Unterstützer der Gruppe eine Rolle. Laut einem Beschluss des Bundesgerichtshofs wird mindestens einem der dort Beschuldigten aufgrund abgehörter Telefonate zur Last gelegt, Ermittlungsergebnisse weitergegeben zu haben. Quelle: NTV, T-Online.
Jetzt kommen wir zurück zu euch und der AK-Ausgabe. Was habt ihr denn noch so im Blatt?
Ja, wir haben ein sehr interessantes Interview der Kriminologin Christine Griebsch, das unsere Autorin Katharina Schönes geführt hat. Es geht da um das neue Ausweisungsrecht. Also manche erinnern sich vielleicht, das war schon im Sommer, dass auf Initiative von der Innenministerin Nancy Faeser das Ausweisungsrecht verschärft wurde. Rezipiert wurde das in den Medien mit solchen Überschriften wie Ausweisung schon nach einem Like. Es bezog sich darauf, dass die Pläne eben vorsehen, dass wenn Menschen bei Social Media mit beispielsweise eben einem Like in den Verdacht geraten, Terrorismus zu unterstützen, dann sehr schnell ausgewiesen werden können. Und in dem Interview ordnet das Christine Griebsch eben ein und geht auch nochmal darauf ein, was bisher schon möglich war, also vor der Novellierung. Das ist sehr interessant und kann ich nur empfehlen zum Lesen.
Ja, Thema Terrorismusvorwurf. Ich habe mir das Urteil gegen den kurdischen Aktivisten Kenan Ayas angeschaut, der wegen PKK-Mitgliedschaft jetzt zu 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde am Hamburger Oberlandesgericht. Sein Fall ist auch deshalb interessant, weil er aus Zypern an Deutschland ausgeliefert wurde. In Südzypern hatte er Asyl bekommen eigentlich 2013 und hat dort seitdem als politischer Geflüchteter gelebt, nachdem er in der Türkei schon in den 90ern 12 Jahre lang im Gefängnis saß und das unter sehr schlimmen Bedingungen. Und dann gibt es halt gerade auch viele weitere Fälle, in denen kurdische AktivistInnen aus ganz Europa an Deutschland ausgeliefert werden und denen hier der Prozess gemacht wird. Also das ist gerade so eine neue Tendenz, die man als Linke und auch als kurdische Bewegung auf jeden Fall beobachten sollte. Also es scheint gerade so eine Kooperation, so eine noch engere Kooperation zwischen europäischen Staaten zu geben, um Kurdinnen zu kriminalisieren. Und dazu habe ich unter anderem beim Azadi-Rechtshilfefonds für Kurdinnen und bei der Aktivistin und Autorin Anja Flach, die den Prozess auch beobachtet hat, nachgefragt und mir angeschaut, was es mit diesen Auslieferungen auf sich hat.
Ja, und ich habe auch noch einen kleinen Text geschrieben über die Paralympics. die ich mit großem Interesse verfolgt habe, die mir schon die Olympischen Spiele mir intensiv reingezogen habe, wie man in der letzten Ausgabe lesen konnte. Und jetzt habe ich eben über die Paralympics geschrieben. Und zwar besonders über eine Disziplin, nämlich den Synchronlauf, was ein wunderschöner Sport ist und warum der so schön ist. Das habe ich eben in einem kleinen Text aufgeschrieben.
Okay, also die neue Ausgabe lohnt sich auf jeden Fall. Wie versprochen, bekommt ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt des neuen Podcasts What's Left zu hören. Lukas Hermsmeier hat mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze darüber gesprochen, wie es eigentlich der US-amerikanischen Wirtschaft geht.
Herzlich willkommen bei What's Left, dem linken Podcast zur US-Wahl. Eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Mein Name ist Lukas Hermsmeier, ich arbeite als freier Journalist in New York und ich werde bis November mit verschiedenen Gästen über die dringendsten Themen dieses Landes sprechen.
Was geschah, ist, dass gewisserweise die FDP-äquivalente Figuren innerhalb der Demokratischen Partei die denkbar dünne Mehrheit im Senat ausnutzten.
Und also Manchin und Sinema.
Manchin und Sinema und haben gewisserweise diese tatsächlich ambitionierte, breit ansetzende progressive Politik ausgebremst und gekillt. Und ersetzt durch, der kleinste gemeinsame Nenner zum Schluss war dann nationalistisch, industriepolitisch ansetzend, vor allem maskulin denkend, wirklich so Hardhats, Blue-Collar, klassisch Industriearbeiterschaft zentriert, was natürlich
anachronistisch ist.
Nicht nur anachronistisch, sondern unreal. In dem Sinne, dass das ja ein Bruchteil der amerikanischen Arbeiterschaft tatsächlich ist mittlerweile. Und auch denkbar politisch ungünstig, in dem Sinne, dass das wirklich Typen sind, die tendenziell nicht für die Demokraten stimmen. Das aber sehr gut verbunden werden kann mit Öko-Industrialisierung. Also das ist tatsächlich eine Schleife, die funktioniert. Und Anti-China. Und darum herum formiert sich dann gewisserweise ein neuer Konsens, der zu meinem Erstaunen und nicht zu meiner Freude von vielen Kommentatoren, wie du gesagt hast, aufgegriffen worden ist als Ende des Neoliberalismus. Aber was dabei rauskommt, ist im Grunde, und es wird ja von Jake Sullivan so gefeiert, klassische Cold War Liberalism. Also faltenmäßig aufgestellt, Konsolidierung der Heimatsfront gegen äußere Feinde, ideologisch, praktisch und geopolitisch. Es ist protektionistisch in relativ primitiver Weise. Und wo genau da zum Beispiel Klima- und Energiewende wirklich in der Prioritätenskala eingeordnet werden, ist ziemlich nicht klar, sagen wir mal.
Ihr merkt, euch geht der Lese- und Hörstoff nicht aus. Und falls doch, bleibt euch ja auch immer noch unser im Juni erschienenes Sonderheft zur AfD, ihren HelferInnen und dem anderen Osten. Wir sind jetzt zum zweiten Mal am Ende angekommen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unsere Zeitung und den AK-Podcast abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt und überall, wo es geht, gute Bewertungen für uns hinterlasst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Hauptsache, aufs nächste Mal in 10 Minuten.